Ja, heute ist ein Gottesdienst, der ist anders als sonst. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und wunderst dich schon, dass ich dich duze. Das ist hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde so, dass wir sagen, Mensch, das machen wir ganz bewusst so, weil Gott uns ganz persönlich sieht und wir auch einfach persönlich sein wollen und es auch da keinen Unterschied gibt. Und wenn du aber gerne ein Sie haben möchtest oder so vielleicht gar ein Ihr, ich weiß ja nicht, was du für eine Person bist, dann nimm dir das einfach und denk dir das, je nachdem. Gott ist hier und füllt unser Herz. Diese Woche ist eine besondere Woche, weil es eine Woche ist, die ganz bewusst am Anfang des Jahres von vielen Christen weltweit gestaltet wird, bewusst mit viel Gebet. Das heißt, ihr werdet später auch bei den Infos die Ankündigung kommen, aber ich sage es zweimal, weil Sachen, die man zweimal sagt, prägen sich ja bekanntlich ein. Da könnt ihr euch diesen Informationszettel, der draußen ausliegt, mitnehmen. Es ist nämlich internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Evangelische Allianz ist keine Versicherung, sondern einfach der Bund aller Gemeinden, egal ob es Kirchen, Freikirchen oder was es sind, vom CVM bis zu den teilweise, manchmal sogar die katholische Kirche, macht bei uns hier in Ansbach mit. Also auch der Arbeitskreis christlicher Kirchen unterstützt die ganze Organisation. Und der Sinn des Ganzen ist, dass eben weltweit Menschen sich Zeit nehmen, unter einem Thema zu beten, eine Woche lang. Und zwar Abend für Abend oder Nachmittag für Nachmittag oder Vormittag für Vormittag. Es gibt also verschiedene Veranstaltungen, je nachdem, wann du Zeit hast. Wenn du es nicht gewohnt bist zu beten, dann würde ich das heute überraschen, dass wir hier im Gottesdienst auch viel beten. Aber das ist ja bewusst, dass Beten das Reden mit Gott ist. Und warum reden Christen mit Gott? Weil wir von Gott einfach wünschen, dass er in unserem Alltag handelt. Ich mache das einfach deswegen, weil ich wünsche, dass er handelt. Wenn ich meine Frau oder irgendjemanden anspreche und mir was wünsche, zum Beispiel, ich sage 10-mal am Tag bei uns, wenn ich oben bei uns auf dem Dachboden bin, ist bitte Tür zu. Dann wünsche ich mir auch, dass die Tür zugemacht wird. Das ist einfach so. Und wenn ich mit Gott rede, dann habe ich auch eine Erwartungshaltung im Herzen. Ich wünsche mir einfach, dass er mir hilft, umzugehen mit mir selber, mit meinem Lebenspartner, mit meinen Kindern, mit den Aufgaben, die im Alltag kommen, all die Sachen, die da sind. Bevor die Nachfolger von Jesus in Antiochia Christen genannt wurden, also das waren ja wie gesagt die Gegner, die den Christen den Namen Christen genannt haben. Ist also eigentlich immer witzig, dass wir uns so nennen. Genauso wie sich ja manche Evangelische immer gern als Protestanten bezeichnen, obwohl das ja auch die katholische Bezeichnung war von den widerspenstigen Evangelischen. Ist eigentlich die ursprüngliche Bezeichnung für uns, dass wir Leute sind, die auf dem Weg sind, als Fremde unterwegs. Ich habe ja euch am Anfang das Bild gezeigt mit den beiden Männern und dem Jungen. Und habe einen meiner Lieblingsverse dazu, und zwar ist er aus dem ersten Petrusbrief, da heißt es, dass wir dazu berufen sind, also von Gott hat er gesagt, das ist eure Aufgabe, dass ihr diesem Vorbild von Jesus folgt, in seinen Fußstapfen hinterhergeht. Paulus hat am Ende von seinen Reisen immer davon gesprochen, dass er nach Spanien möchte. Und deswegen hat er vielen Christen, vor allem in Rom, gesagt, bitte betet für mich, dass der Missionsdienst dort in Spanien klappt. Es war ihm total wichtig, das den Leuten ans Herz zu legen, weil er wusste, wenn Gott handelt, dann passiert viel mehr, als wie wenn nur irgendjemand kommt und irgendwas sagt. Aber wenn jemand kommt mit der Kraft Gottes, dann bleiben Menschen nicht, wie sie sind. Dann verändert sich was. Das glauben wir als Christen und deswegen beten wir dafür. Und er hat damals die Leute mobilisiert. Und das Witzige ist, dass dieses Jahr immer ein Land, eine Gruppe von Christen sucht das Thema, die für uns weltweit das Thema rausgesucht haben, nach diesem Motto, wir beten werden. Das Thema ist als Pilger und der Fremde und Fremde unterwegs. Es ist so katastrophal, als Franke Pilger zu sagen. Also gut, also als Unterwegsseinende unterwegs seid. Okay, schrecklich. Ja. Und der Vorschlag ist, dass man sich verschiedene Glaubensvorbilder nimmt und mal überlegt, auch ihr mal jetzt kurz, ganz kurz nachdenkt, wer ist für euch eigentlich ein gutes Vorbild? Ein Vorbild nicht nur, was vielleicht die Haushaltsführung angeht oder den Humor oder sein Lieblingsverein, ist klar, brauchen wir nicht diskutieren, sondern wirklich auch in der Beziehung zu Jesus, zu Gott, den Alltag so zu gestalten. Da gibt es ja Frauen und Männer, die prägen. Der für mich prägende Mann ist Siegfried Moldenhauer. Das war eigentlich der erste, den ich so richtig intensiv beobachtet habe als 16-Jähriger, 15-, 16-Jähriger, weil es hat mich einfach fasziniert, was der für eine Liebe und für eine Ruhe ausgestrahlt hat. Und wenn wir zusammen Nachrichten geguckt haben, haben er und seine Frau immer gleich für die Leute dann gebetet, wenn was passiert ist in der Welt. Und das hat mich irgendwie total gewundert. Ich mache das sehr selten, auch jetzt noch nicht, aber es hat mich irgendwie bewegt, jemanden zu erleben, der sagt, ich gucke Nachrichten und wenn ich sehe, dass da ein Unglück passiert ist oder so, dann bete ich dafür. Das hat mich geprägt. Es gibt Frauen und Männer, die uns hier begleiten. Hoffentlich habt ihr sowas auch oder seid ihr auch sowas selbst für andere. Aber es gibt auch Männer und Frauen in der Bibel, die auf dem Weg gegangen sind und von denen wir ganz ehrlich Sachen lesen können, wie die mit Gott gelebt haben, was sie einfach an uns weitergeben wollen. Und ich möchte euch heute einen Mann angucken, der heute für heute eben, also für den heutigen Tag von den Spaniern ausgewählt wurde. Und da geht es um Mose. Abraham, meine ich doch. Ja, ja. Sehr. Ja, ab und zu mal mache ich so Fangfragen, habt ihr schon gemerkt? Nein, nur einfach gesprochen. Ihr seid dabei, das ist total klasse. Abraham, logisch. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn meine Predigt hier anders vorbereitet hätte. Nee, Abraham. Und zwar, es geht um Glaube, setzt in Bewegung. Und so, der Anfang, wo man über Abraham nachlesen kann, ist im 12. Kapitel vom 1. Buch Mose. Und da können wir nachlesen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines, genau. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham ist ein total cooles Beispiel und ich finde es klasse, dass der zum Einstieg für diese ganze Welt ist. Warum ist er so für mich ein Vorbild oder was finde ich so faszinierend an ihm? Es ist ja so, wenn man das so liest erstmal, dann liest man eine Geschichte von jemandem, der sich auf den Weg macht aus seinem Umfeld, verlässt jemand seine Heimat. Und wir sind es jetzt hier ja mittlerweile gewohnt, dass Leute umziehen, weil sie studieren müssen, weil sie irgendwie mobil sein müssen wegen Arbeitsplatz oder weil vielleicht irgendjemand eine besondere medizinische Versorgung braucht und deswegen in einen Ort zieht, wo ein anderes Krankenhaus. Hier ist es ja weder Not noch Abenteuerlust, was den Abraham motiviert, sondern wir lesen auf einmal, Abraham bekommt von Gott konkret die Anweisung, dass Gott zu ihm spricht. Was ist Abraham für ein Typ? Was hat er denn vorher gemacht? Paulus stellt bewusst auch vor den Leuten damals raus, er war ja noch nicht mal beschnitten. Also für alle, die wir jetzt damit wenig anfangen können, wir würden vielleicht sagen, der ist ja noch nicht mal getauft, der ist ja noch nie mal Mitglied in der FEG. Der ist ja gar nichts. Ne? Der ist einfach so und Gott spricht zu ihm. Und Gott sucht hier jemanden aus und sagt, er kommt in seine Herrlichkeit, in dieses Leben von Abraham da in seinem Ort da raus. Und wir stellen auf einmal fest, dass auf einmal Abraham anfängt, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und sagt, ich nehme das wahr, was Gott sagt und ich setze das um. Ich nehme für mich erstmal mit, Glaube beginnt mit der Begegnung mit Gott. Ja, genau. Glaube beginnt mit einer Begegnung mit Gott. Und ich fragst und sagst vielleicht, Mensch, in meinem Glaubensleben passiert so wenig. Dann wäre der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du jetzt selbst einmal den Puls bei dir fühlst und anfängst, dir für dieses Jahr zu sagen, Mensch, ich fange jetzt erstmal so richtig an, volle Kanne beten, ne? Betzeit, tschak, tschak, tschak. Ich bin jeden Sonntag hier im Gottesdienst, das ist übrigens sehr gut, tut euch gut, tut auch mir gut. Oder dass ihr sagt, oh, jetzt dieses Jahr ist es mal dran, dass ich die Bibel mindestens mal auswendig lerne und die Kapitelangaben auswendig kann. Wäre eine Vorgabe. Ich sehe immer wieder Leute, die sich solche Sachen machen oder eben sagen, jetzt ab jetzt stehe ich wirklich um 5 Uhr morgens auf, weil ich eben den Tag anfangen will. Ist gut, wenn es für dich und deinen Rhythmus passt und du das wirklich hinkriegst. Aber was wir hier lesen ist, das Faszinierende ist, bei Abraham können wir nicht feststellen, dass er vorher irgendwie voll der Held war, weder irgendwie theologisch die richtigen Vorstellungen hatte, sich schon super genial in dem kurzen Buch 1. Mose auskannte. Ne? Könnte ja sein, dass er schon ein bisschen was gehört hätte. Geschrieben wurde es ja erst später, deswegen heißt es ja auch Mose. 1. Mose. Aber jedenfalls, er hatte keine Sachen, aber was bei ihm kommt, ist, dass Gott ihn persönlich anspricht. Und von daher ist das Erste, was wir lernen von Abraham, ist, dass wir ein Leben führen, wo wir die Ohren offen haben und eine Herzenshaltung haben, die uns einfach immer wieder daran erinnert, zu sagen, Mensch Gott, wo bist du im Alltag? Sprich zu mir. Und es ist total faszinierend, wie Gott spricht. Es gibt Leute, die erzählen, dass sie das im Traum erleben. Es gibt Leute, ich selbst habe mit Träumen das noch nicht so erlebt, aber ich habe schon oft das von Leuten gehört, dass sie das erlebt haben. Was ich schon oft gemerkt habe, ist, dass mich Dinge in meinem Alltag ansprechen oder mich jemand konkret anspricht, dass es entweder ein Bibeltext ist, manchmal ist es sogar ein Film, manchmal ist es irgendwas anders, manchmal ist es nur, dass ich irgendwie was erlebe und staune, wenn ich zum Beispiel jetzt lese, vollkommen wertfrei, sage ich jetzt, von einem Clubspieler wie dem Eduard Löwen, wenn ich sehe, wie der seinen Glauben lebt, dann lese ich das und denke mir, mutig. Ich meine, der steht in der Öffentlichkeit, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit, aber das mutig so im Interview zu sagen, was ihn bewegt, da staune ich drüber. Ich staune darüber, wenn wir und auf einmal sagen, aus Feigheit nichts von Jesus sagen, das geht ja gar nicht. Tobias, ich weiß nicht, wie es ihm ging, er ist jetzt beim Kindergottesdienst. Ich habe nichts mir sagen trauen, weil ich bin oft feige und traue mich nicht sagen, was meine wirkliche Werte und meine Einstellung sind. Traue ich mich nicht immer. Und deswegen habe ich gestaunt, wie unsere Checker das so richtig raushauen und ihr sagen, das geht gar nicht. Aber da lerne ich, da merke ich, das ist irgendwie wie wenn Gott seine Hand auf mich legt und sagt, jetzt hör dir mal die Teens an. Guck mal, mein Geist wohnt in denen. Gott möchte dir begegnen und das ist der Anfang, das ist die Grundlage für all das, was geschieht und wie du deinen Glauben zu leben hast. Dass du dich ausstreckst und sagst, Gott, du bist derjenige, der anfängt. Von daher, wenn du so eine Begegnung noch nicht gemacht hast oder hast, du kannst es ja selbst gar nicht machen, dann streck dich einfach danach aus, bete für dich alleine oder mit jemandem anders zusammen, dass du sagst, ich möchte anspricht und ich mich nicht immer wie wild abstrampeln muss und in den verschiedensten Sachen suchen muss. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das heißt, wenn du ernsthaft fragst, wird er auch die Tür aufmachen und du wirst ihn erleben. Was lerne ich noch? Glaube verlässt die vertrauten Sicherheiten. Für mich hat es ganz konkret geheißen, ich hatte natürlich klare Vorstellungen für mein Leben. Manche von euch wissen, dass ich ja die Möglichkeit hatte, weil meine Mutter arbeitete ja bei dem wunderschönen Wolf-Werbung, kann man ja offen sagen, ne? Kino-Werbung haben die gemacht. Und deswegen hat die immer für die Zeitschriften die Annahme gemacht, wenn die ihre Filme gebracht haben. Früher war das noch so, dass man so richtige alte Filme, also diejenigen, die nicht mehr wissen, was das ist, das hat man in den Kameras eingelegt und so. Müsst ihr euch nicht merken. Fast wie Zeichnen. Jedenfalls haben die damals so richtig fette Dinger dabei gehabt und der Herbert Liedl war Fotograf bei Kicker und bei dem durfte ich immer mitkommen ins Stadion. Das war für mich toll, weil dadurch war ich nicht nur einfach im Stadion, sondern ich war immer unten hinterm Tor und ich durfte mit Leuten sprechen, wie den Uli Hoeneß, der mich auf den Cola eingeladen hat oder irgendwelche Fußballspiele, die mich dann auch gefragt haben, was möchtest du denn mal werden und so, das fand ich immer total toll und so, ne? Und ich habe einfach diese Dinger getragen, bin einmal aufgefallen und bin einmal ermahnt worden von den Herrn Rubenbauer, der ist Moderator, weil ich nämlich, weil es so kalt war, sollte ich nicht unten am Tor sitzen, sondern da habe ich im Münchner Olympiastadion, hieß es, also war ja noch das andere, habe ich dann auf der Tribüne, wo die Radioreporter gesessen haben und dann hat Nürnberg ein Tor geschossen, war leider abseits, zählte nicht und ich bin halt aufgestanden und habe laut geschrien unter allen und es war für die Radiomoderatoren dann ein bisschen komisch. Ich wurde dann auch leise. Aber jedenfalls war mir ganz klar, ich möchte eigentlich gerne auch mal Sportmoderator oder Reporter oder sowas werden. Das war für mich klar. Und das Zweite, was mich interessiert hat, ich war von seit jeher schon immer bei uns Schulsanitäter, war auch im Deutschen Jugendroten Kreuz. Deswegen war meine zweite Option immer, ich würde gerne Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr werden. Habe mir da die Infos von Würzburg kommen lassen. Und deswegen war schon ganz klar so diese beiden Richtungen. Mit Glauben hatte ich ja nichts am Hut. Und dann kam eben dieser entscheidende Moment, wo Gott sich in mein Leben hineinstellt und mir begegnet auf dieser Freizeit in Finnland, wo mitgegangen bin, weil ich die Christen faszinierend fand. Und natürlich eben, habe ich ja schon mehrmals gesagt, vor allem erotische Gründe waren ausschlaggebend. Da waren halt zwei hübsche Mädels, die mich eingeladen haben. Ne? Und da habe ich eigentlich mehr auf Mädchen gehofft und nicht auf Jesus, weil da wusste ich ja gar nicht, was Jesus ist. Aber ich habe Jesus bekommen und ich bin total froh. Weil Jesus hat sich mir in den Weg gestellt und hat mir die Hand aufgelegt und hat mir gezeigt eigentlich, warum ich ihn brauche. Und ich habe auf einmal begriffen bei dieser Freizeit, warum überhaupt mich und wie er mir helfen will. Und das hat mein Herz so warm gemacht, dass ich da in Finnland in dieser Hütte saß, habe von meinem Geld, wie gesagt, mir so eine gute Nachricht-Bibel gekauft, weil ich hatte halt keine daheim. Und habe dann eben angefangen zu lesen und habe mir sofort gedacht, Sportreporter ist ja geil, ne? Und so Offizier beim Bundes auch richtig gut so, Sanitäter, ne? Fand ich klasse. Aber eigentlich bewegt mich das dermaßen, was ich hier lese und was ich mitbekomme, dass ich damals mit 16, 17 gesagt habe, nee, ich möchte gerne mein Abi nachholen, ich möchte gerne Pfarrer werden, Pastor werden, weil ich möchte gerne, dass alle Leute erfahren, wie super Jesus ist und dass es das Beste ist, was passieren kann. Das hat für mich dann bedeutet, die Konsequenz, Auswirkung, dass ich dann nach Hause kam und sagte, Mama, ich will jetzt übrigens Pfarrer werden. Die Begeisterung in meiner Familie war nicht ganz so hoch. Und selbst meine Rektorin hat mich dann nochmal zur Brust, zur Seite genommen, als ich Fachabi gemacht habe, hat die gesagt, also die alle mussten mittlerweile, ist ja klar, weil ich habe das, was mich glaubte, habe ich gelebt in meinem Alltag. Ne? Als erstens mal habe ich im Englischunterricht, wenn langweilig war, Jungschau vorbereitet. Das haben meine Mitschüler mitbekommen. Und zum anderen habe ich eben von Jesus erzählt, weil mein Herz voll war. Und das hat ganz viele Leute berührt und es sind auch viele Leute dann auch mit in die Gemeinde gekommen. Das fand ich faszinierend, weil ich gemerkt habe, boah, wenn Christen von dem erzählen, was in ihrem Herzen ist, dann bewegt sich was. Vor allem, wenn man eben sich die Mühe macht, sich Gedanken zu machen, warum und wieso. Aber die Folge war, dass meine Rektorin mich ansprach und sagte, also mit deinen Noten und all dem solltest du nicht irgendwie in so einen Beruf wie Pfarrer gehen, da verdienst doch nichts. Ne? Fand ich total nett von meiner Rektorin, dass sie mich extra geholt hat, war cool, war also wirklich toll. Und meine Familie war eigentlich auch, dass sie, oh, die wusste ja auch, dass ich immer mit Gott rede. Und sie hat diesen Ausspruch, das kann doch nicht sein, dass Gott mir meinen Bruder nimmt. Und meine Mutter sagte, nee, du bist wahrscheinlich jetzt in irgendeine Sekte geraten oder was. Das ist alles anders. Gott sei Dank hat Gott die Sachen anders gefügt, aber was für mich das Faszinierende war, ist, ich musste ja wirklich Sicherheiten loslassen. Ich habe es gemerkt, als ich dann mich da in Marburg eben zum Studium beworben habe und mir gesagt wurde, Mensch, du bist noch so unreif, kennst dich ja überhaupt nicht aus in der Bibel und so, mach noch mal ein Jahr was anderes. Und dann haben die mich nach Hemer geschickt ins Sauerland, haben mich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte als Vorbereitung, habe ich dann auch gemacht. Aber dann so weit von zu Hause weg zu sein, als jemand, der eine fürsorgliche Mutter hat und sich da immer wohlgefühlt hat, dann aus Franken raus. Ja, dieser Moment, wo ich auf einmal in Hemer durch die Pforte gehe und einen Patienten abhole und versehentlich Grüß Gott sagte und der mich anschaut und sagt zu der Frau hinter den Trimmis zu sein. Ne? Naja. Und dann hatten die gar keine Stadtwurst. Und die wussten nicht, was eine Bamberger ist. Es war schrecklich. Glaube verlässt vertraute Sicherheiten. Was hat man da alles gegessen im Sauerland? Wahnsinn. Abraham, verlass deine Heimat und deine Familie. Das, was dir Sicherheit und Identität gibt, wo du dich wohlfühlst und wo du willkommen bist. Und ohne das Alte zu verlassen, kannst du mich und meine Zusagen nicht erleben. Das ist das, was Abraham erlebt. Wenn er geblieben wäre, hätte er nicht das erlebt. Und es wäre auch nicht dieses Volk Israel entstanden, wenn da ein Einzelner einfach stehen geblieben wäre und gesagt hat, nee, ich möchte nicht. Ist die Frage, kann ich mir das vorstellen? Abraham geht. Glaube setzt Vertrauen allein auf Gott. Abrahams Leben beweist Glauben und Unglauben. Aber auch Glauben. Die Jünger Jesu glaubten Jesus und sie luden ihn zu ihm ein und sagt, Mensch, komm, erzähl uns. Unser Leben ist ja nicht allein das, was ich sage, was ich jetzt hier erzähle oder das, was ich vielleicht auf meinem T-Shirt trage oder irgendwelche Sachen, sondern es hat mit diesem Vertrauen zu tun, wie ist es jetzt, wenn ich keine Hoffnung mehr habe oder gerade total zornig bin, vielleicht auf meine Frau, auf meine Kinder oder auf meinen Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Es fängt damit an, welche Informationen ich schon allein auswähle, dass ich sie aufnehmen möchte. Vertraue ich darauf, dass wenn ich die guten Informationen Gottes aufnehme und in seinem Wort lese, dass das für mich die ausreichende Basis ist und ich nicht in allen Sachen genau wissen muss, was abgeht? Bin ich jemand, der für Gemeinde kämpft und für theologische Positionen oder der zum Beispiel auch glaubt, dass Gott einfach zum Zug kommen wird? Jesus würde mich gebrauchen als Zeuge und ich muss aber nicht als Verteidiger auftreten und ich muss auch nicht mit irgendwelchen Gemeinden oder mit irgendwelchen Leuten aus anderen Gemeinden diskutieren, auch nicht im Rahmen der Allianz Gebetswoche. Warum macht ihr das jetzt eigentlich so? Ich sehe das anders und es ist blöd, wie ihr es macht. Sondern Allianz Gebetswoche heißt, wir können zusammen Gott vertrauen und wir können das stehen lassen, wenn der andere sagt, ich finde es eigentlich viel besser, wenn Säuglinge tauft. Wir in der FEG sind der Überzeugung, dass es gut ist, dass Menschen, wenn sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass sie dann sich taufen lassen. Aber trotzdem laden wir jeden ein und jeder kann hier so leben, wie er möchte. Und wenn du jetzt hier sitzt und bist als Kind getauft und sagst, ja, ich habe zwar damals nicht geglaubt, aber ich glaube, dass dieser Fürglaube meiner Eltern oder das, was Gott schon im Voraus mir an vorlaufender Gnade gegeben hat, ausreicht, dann ist es gut. Und wenn ihr mal anders hier sitzt und sagt, ich möchte getauft werden, weil ich möchte bewusst diese Entscheidung als Bekenntnis haben, dann ist es auch gut. Die Frage ist hier nur, setze ich mein Vertrauen allein auf Gott oder in Gemeinden oder von mir selbst? Weil Gott ist nicht derjenige, der will, dass wir über Sachen uns zerstreiten oder auseinandergehen. Vertrauen auf Gott setzen heißt, worauf verlasse ich mich, auch im Hinblick auf all das, was ich habe. Verlasse ich mich darauf, dass ich es gut mache oder verlasse ich mich darauf, dass wir beten können zum Beispiel. Für mich ist es wichtig gewesen, auch wenn wir eben nur 4 Minuten hatten, vorher zu beten. Weil ich bin immer total aufgeregt, wenn ich hier vorne stehe. Und gerade wenn Moderation und Predigt zusammenfällt, dann ist es immer total viel. Und ich denke mir immer, oh, kriege ich das alle auf die Reihe? Ich weiß allein, dass mich 2 Leute angesprochen haben, dass ich später in der Moderation 2 Sachen nicht vergessen soll bei den Infos. Ich wollte es mir aufschreiben, habe es noch nicht aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, ob ich noch dran denke. Sagt mir später, vielleicht hast du was vergessen. Okay. Jedenfalls sind so viele Sachen. Und dann bete ich einfach und sage mir, Gott, allein schaffe ich das überhaupt nicht, weil ich verlasse mich nicht auf das, wie ich bin, sondern ich verlasse mich darauf, dass du, Heiliger Geist, jetzt redest. Worauf vertraue ich? Glaube erwartet Gottes neue Welt und handelt. Gottes Verheißung reichte Abraham aus, sich nicht häuslich in Kanaan einzurichten, sondern er hat sich darauf verlassen, dass da was Neues geschieht. Und Gott ist total umfassend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das kennt ihr bestimmt. Oh, ich drücke immer die falsche Taste, glaube ich. Oder es hasst mich. Es hasst mich. Micha, kannst du mal bitte weiter drücken? Da müsst ihr jetzt eigentlich, ja genau. Und kannst du dich nochmal drücken, dann sieht man die Punkte wieder. Oder kann ich auch machen, ja genau. Ich finde dieses Bild dieses Brunnens, das ist ja Kaskadenbrunnen, das passt hier total gut bei Abraham und da ist er uns ein guter Vorbild. Gott sagt, ich möchte dein Leben füllen, sodass du die oberste Schale voll wird und wenn dein Leben geprägt ist von der Vergebung, dann fließt es runter. Es fließt erstmal runter von Abraham auf Sarah, sogar auf die Hagar, die Magd. Es fließt auf Isaak. Es fließt auf Ismael. Es fließt auf Lot. Auf all die Leute, die zu Abraham gehören. Also alle, die jetzt mit den Namen nichts anfangen können. Das war alles Familie, Umfeld von Abraham. Es fließt weiter. Und weiter, es werden Menschen gesegnet. Und wir lesen hier in dem Bibeltext, dass sogar Völker gesegnet werden sollen und Leute, die gestaunen. Letztendlich ist das ganze Volk Israel ein Segen. Und das ist etwas, heute ist auch Israel-Sonntag. Das ist für viele von uns komisch, weil wir aufgrund, egal welcher Dinge, mehr oder weniger ist uns Israel fremd. Oder aber wir haben vielleicht sogar mit Israel Probleme, weil wir die aktuelle Politik zum Teil nicht gut finden oder so. Darauf will ich gar nicht eingehen, aber das Spannende ist, und deswegen werden wir auch gleich nochmal auch für Israel beten, weil eben Christen weltweit heute für das Land Israel beten. Gott hat angefangen und sein Plan war, mit einem unscheinbaren Mann anzufangen und ein unscheinbares Volk, wo er sagt, ich habe dich nicht gewählt, weil du so toll bist von außen, sondern einfach, weil du klein bist und weil ich derjenige mich entschieden habe, mit diesem Volk Israel. Das heißt, es ist überhaupt nicht egal und das ist für uns total komisch und fremd, die wir hier so individuell für uns hier in Franken leben, dass diese Aussage heute noch gilt, dass das, was Israel geschieht, Auswirkungen hat für uns hier. Das heißt, dass Israel Segen und Fluch für die Welt ist. Das heißt, wie sich Völker zu Israel stellen, wirkt sich aus. Das heißt, die Entscheidungen, die unsere Politiker treffen oder die EU treffen oder die bestimmte Leute treffen, wie sie sich zu Israel, über Israel denkst und sprichst, hat Auswirkungen konkret für und über dich. Die Bibel sagt uns hier, und das ist eben diese Zusage, die auf Abraham und dann von da aus auf Israel übergeht, wer den Abraham segnet, der soll gesegnet sein und wer Abraham flucht, soll geflucht sein. Das heißt, Fluch und Segen sind eng und untrennbar verbunden auch mit dem Volk Israel. Das ist ein bisschen kompliziert, vertiefen wir jetzt hier nicht weiter. Mir ist es nur wichtig, dass ihr von dem Punkt hier nochmal seht, dass hier Gott hat sich in Jesus gezeigt, er hat Sünde, deine Trennung von Gott überwunden, er hat den Tod überwunden, wir stehen hier und freuen uns darauf, dass wir wissen, Wir haben eine Heimat bei Gott und er hat all das besiegt, was uns zu schaffen macht. Ich sehne mich immer nach heiler Welt, ich merke das immer und wünsche mir, dass Gott einfach derjenige ist, der zu seinem Ziel kommt und er sagt, ich komme zum Ziel, ich vollende das nicht nur, weil ich es zulasse. Wir werden uns jetzt gleich Zeit nehmen zum Beten. Ich möchte aber noch was zu diesem Vorbild Abraham ganz kurz sagen. Ich habe eben gesagt, er ist auch ein Vorbild im Unglauben. Das heißt, das Schöne an der Bibel ist ja, dass wir bei Abraham nicht nur lesen können, dass uns Paulus den als den großen Held hinstellt und man ihn bewusst auch eben als den Vater des Glaubens bezeichnet, sondern wir können auch nachlesen, wie das zum Beispiel ist, der anderen in Ägypten war und sich gedacht habe, ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn ich sage, meine Frau, die ist ja ganz schön hübsch, wenn ich sage, das ist meine Frau, so am besten ich gebe sie als meine Schwester aus. Warum macht er das? Hat er da Vertrauen? Nein, er hat Angst. Er kann sich nicht vorstellen, dass Gott ihm in der Situation jetzt helfen kann, wenn Lebensbedrohung da ist. Deswegen hat er seinen eigenen Plan. Geht vollkommen in die Hose und Gott legt ihm die Hand auf die Schulter und Abraham merkt, oh, warum bin ich so blöd? Und auch der gerne die Frau von die Sarah eben bei sich haben möchte, dem bleibt nichts anderes übrig, als Abraham dann zu segnen, ihm Gutes zu tun und was zu geben. Und selbst der Unglaube von Abraham wird noch belohnt, dadurch, dass er auf einmal gesegnet wird von dem, was ihm vorher Angst gemacht wird. Das ist doch toll, oder? Das, was dir Angst macht, das kann dich segnen. Eine der zweiten großen Situationen, die für Geschichte mit seiner Fortpflanzung. Da ist ja wirklich die Situation so, dass er eben diese Zusage bekommt, ein großes Volk zu werden und er muss sehen, dass die biologische Uhr aber bei Sarah ganz anders tickt und da irgendwie nichts läuft. Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, aber es steht in der Bibel so, dass jetzt vor allem die Unfruchtbarkeit von Sarah war. Keine Ahnung, warum die erst keine gekriegt haben. Und trotzdem die Zusage, er soll ein großes Volk werden und er sieht nichts und es geschieht nichts. Kann ich mir hören und glauben und als Gott ihnen begegnet mit den drei Engeln oder drei Personen, ist übrigens in vielen orthodoxen Kirchen das Bild für die Dreieinigkeit, die da Sarah begegnet, finde ich immer interessant, dass das da so ausgelegt wird. Aber das Spannende ist, sie muss ja lachen und Abraham kann sie auch nicht so richtig glauben, sondern er denkt ja, ich mach mal so ein bisschen, hol mir eine Leihmutter. Und wie es damals eben übrig war, hat er eben die Hagar genommen. Das Problem ist, der Segen weiter. Auch wenn wir ein Problem damit haben, dass wir oft mit der muslimischen Kultur und all dem Ganzen nicht so zurechtkommen, muss man einfach sagen, dass Ismael und seine Nachkommen, das sind unter anderem die Muslime, dass Gott eben da auch Segensspuren von Abraham weitergegeben hat. Das Spannende weiterhin ist, dass er zuguckt, als Sarah die Hagar schlecht behandelt und als dann Isaak dann geboren wurde, der Sohn, der er dann wirklich mit der Sarah bekommen hat, und das erleben und trotzdem handelt Gott und segnet. Auch da lerne ich in meiner Hilflosigkeit und auch wenn ich Angst habe und Schiss habe, ist Gott der Handelnde. Ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt Zeit nehmen zum Beten. Wie soll das ablaufen? Wenn du jetzt das, wie gesagt, nicht gewohnt bist, also aus irgendwelchen Dingen hasst es mich, Micha, mach mal eins weiter bitte. Genau. Abraham steht für alle Christen heute weltweit, die anhand dieses Gebetsheftes, das ihr übrigens runterladen könnt auf der Seite AGW hier von der Evangelischen Allianz, da gibt es dann die Erklärung dazu. Da findet ihr auch die Punkte, die ich jetzt hier habe. Oder wenn ihr jetzt die Woche über zum Beten geht, liegt da auch das Heft aus, da stehen die Informationen drin. Für heute, für den Sonntag ist eben der Punkt, das ist diese Karte mit den Reiseempfehlungen und mit dem, wo man lieber nicht hingehen sollte. Und ich dachte mir, Israel ist das Land, wo wir natürlich auch dafür beten, dass Gott einfach ihnen hilft, in einer guten, angemessenen Weise auch mit den Arabischstämmigen und mit den Palästinensern in diesem Land umzugehen. Ich will mich da nicht drin verlieren, weil ich da auch keine Ahnung habe und ich auch immer hilflos davor stehe und ich einfach zu sehr humanistisch zu schnallen, aber lasst uns dafür beten, dass Gott sagt, ich zeige meine Treue an dem Volk Israel. Allein, wie gesagt, die Staatengründung und viele andere Momente sind ein Zeichen, dass Israel zum Segen für viele Länder wird. Israel mit seinen, zum Beispiel mit seinen Entsalzungsanlagen ist so modern, dass fast die komplette afrikanische und asiatische Welt davon profitiert, dass diese Entsalzungstechnik, die Israel entwickelt hat, genutzt wird in Ländern, wo wenig Salz da ist. Man holt sich gerne israelische Wissenschaftler, weil die unter anderem auch im Bereich von Computertechnik beziehungsweise auch was Mobilitätstechnik für Autos ist, weltweit führend ist. BMW hat jetzt extra deswegen, oder die meisten großen Automobilkonzerne haben jetzt um Tel Aviv und als letzte eben jetzt auch BMW da so einen großen Standpunkt aufgebaut, weil sie einfach wissen, Gott segnet dieses Land mit Leuten, die ganz viele Ideen haben. Es ist das Land neben Deutschland, wo die meisten Erfindungen, die Leute dort werden gesegnet, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum Gott es macht, aber das hat er bei Abraham auch so gemacht. Und wir danken dafür, dass Gott Treue zeigt. Wir danken für die Leute, die dort nicht nur Juden sind, sondern die auch als Christen den Menschen, auch uns, erzählen, wer Jesus Christus ist. Wir danken für die Gemeinden, messianische Gemeinden, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, das meint mit Gemeinden, wo eben Juden sind, die überzeugt sind, dass wirklich der versprochene Retter in Jesus kommt. Und wir lesen, so steht es da in dem Heft, dass die Zahl aktuell wächst, weltweit wächst und immer mehr Juden merken, dieser versprochene Jesus Christus ist derjenige, der von Gott gekommen ist. Wir beten dafür, dass Juden Jesus als ihren Messias erkennen. Wir beten das nicht im Sinne von Überlegenheit, weil wir Christen sagen, haha, wir haben es gefressen. Den Zahn hoffentlich sind seit der Hitlerzeit uns einfach gezogen, sondern wir beten dafür, weil wir überzeugt sind, dass Jesus das Beste für uns ist, den Auftrag von der Bibel haben, von Paulus und von Jesus, für dieses Volk auch zu beten. Wir beten, dass der Friede und die Versöhnung, die Jesus allein gibt, sich im Staat Israel und seinen umliegenden Völkern ausbreitet. Allein die beiden Krankenhäuser, die Israel bewusst an der Grenze zu Syrien stehen hat, sind ja dermaßen ein Ort des Segens, dass Araber sich total schwer tun, über Israel schlecht zu reden, wenn sie dort waren, weil sie dumm versorgt werden, medizinisch versorgt werden, aufgebaut werden und dann einfach so wieder entlassen werden, weil Israel sich bewusst gesagt hat, wir setzen das als Zeichen der Hoffnung, dass wir sagen, wir möchten das tun. Klar, können jetzt jeder noch tausend andere Sachen nennen, wie Siedlungsbau und sonst irgendwas. Wir halten uns jetzt mal mit diesen Dingen auf und dafür wollen wir beten. Wir machen das jetzt so, dass diejenigen, die die Freiheit haben zu beten, sich einfach zusammenstellen, immer zu dritt oder zu viert und zusammen beten. Wenn du zu beten, kannst du dich einfach sitzen bleiben und leise für dich beten. Wenn du mit diesen Anliegen nichts anfangen kannst, dann bleib einfach ganz cool sitzen und ich sage dir, gleich kommt noch eine andere Gebetsrunde, wo wir für andere Dinge danken wollen, wo wir Gott was bekennen wollen und wo wir auch Gott um andere Dinge für uns konkret bitten wollen. Aber wir fangen an bewusst mit diesem Gebet für Israel. Ich würde das Gebet mit einem Amen beenden und ich lade euch jetzt ein, einfach euch zu dritt, zu viert zusammenzustellen und euch den Mut zu haben für diesen Beten. Ihr könnt auch zusammensitzen, wenn ihr wollt. Genau, also setzt Druck zusammen. Ihr müsst nicht dieses Anliegen hier nehmen und wenn euch nichts einfällt, dann sag einfach, Herr, tu diesem Volk weiterhin Gutes. Er setzt es uns, wie gesagt, als Bild. Wir beten zusammen.